Ich möchte an diesem Nachmittag einen sehr bekannten Text mit euch anschauen, den wir in Lukas Kapitel 24 finden. Lukas Kapitel 24. Christus, der Auferstandene, er begegnet zwei Jüngern, die gerade auf dem Weg sind nach Emmaus. Sie fliehen vor all der Unruhe, vor all der Unsicherheit, vor all diesen Sorgen und Gedanken, die sie beschäftigen. Sie fliehen aus Jerusalem, da wo gerade Christus so schändlich am Kreuz gestorben ist. Und sie gehen nach Emmaus, nur 10, 11 Kilometer entfernt, ein Dorf. Und ich möchte euch mal die ersten Verse dieses Abschnittes und ein paar Verse aus dem Ende dieses Abschnittes lesen. Und hier werden wir einen sehr, sehr starken Kontrast wahrnehmen, einen sehr großen Unterschied. In Lukas Kapitel 24, ab Vers 13 heißt es, und siehe, zwei von ihnen, also von den Jüngern, gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und jetzt Vers 30 und 31 am Ende dieses Abschnittes. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er, das ist Jesus, das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Erstens, warum sie ihn nicht erkannten. Hier waren zwei Jünger, die eine ganze Weile mit Jesus gelebt haben. Sie sind mit ihm gegangen, wo er hingegangen ist. Sie haben ihn gehört, wenn er gepredigt hat. Sie haben ihn gesehen. Sie haben mit ihm gelebt. Sie waren mit ihm vertraut. Sie gehörten nicht zu den Zwölfen, zu den 12 Jüngern, aber es gab eine größere Gruppe, die ihm weite Teile folgte. Und diese beiden, sie waren von den Jüngern Jesu. Und sie gehen von Jerusalem nach Emmaus und Jesus selbst, der Auferstandene, er gesellt sich zu ihnen, er geht mit ihnen. Aber es heißt, ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Eine merkwürdige Aussage. Nun, wer oder was hat ihre Augen gehalten? War es Gott, der ihre Augen gehalten hat, dass sie ihn noch nicht erkannten? Oder war es der Teufel, der ihre Augen gehalten hat, dass sie ihn nicht erkannten? Oder war es ihr eigenes Herz, das ihre Augen gehalten hat und sie ihn nicht erkannten? Nun, das sagt unser Text nicht. Es heißt einfach nur, ihre Augen wurden gehalten. Sie haben ihn nicht erkannt. Aber wir wissen aus Markus 16, da heißt es, dass Jesus sich zweien von den Jüngern offenbarte in anderer Gestalt. Er war offensichtlich, sah er auch ein Stück weit anders aus äußerlich, nachdem er auferstanden ist. Er hatte zwar noch die Wundmale an Händen und Füßen und an der Seite, aber es war auch etwas anders. Was wir aber in diesem Text sehen, ist, es gibt einige Dinge, die zumindest dazu beigetragen haben oder mitwirkten dazu, dass sie ihn nicht erkannten, dass ihre Augen gehalten wurden. Und drei dieser, dieser Gründe, dieser Faktoren wollen wir uns hier anschauen. Einmal sind es die Sorgen. Vers 17 heißt es, er sprach aber zu ihnen. Also Jesus, der Auferstandene, er kommt zu den Jüngern, er geht mit ihnen und er spricht zu ihnen. Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Sie waren niedergeschlagen. Sie waren besorgt. Sie waren voller Kummer. Nun kennt ihr das, wenn euch etwas Sorgen macht, wenn euch etwas unruhig macht, wenn euch etwas bekümmert, dann seht ihr nur noch dieses Problem. Dann ist alle Aufmerksamkeit, alle Gedanken, all das beschäftigt sich nur noch mit diesem Umstand und man wird fast blind für alles um einen herum. Diese Jünger, sie waren niedergeschlagen. Sie waren betrübt. Ihre Herzen waren schwer. Denn ihr Herr und Meister ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Sie haben mit ansehen müssen, wie Christus von den Römern grausam und brutal und blutig geschlagen ans Kreuz geheftet wurde. Sie haben mit angesehen, wie es mitten am helllichten Tag stockfinster wurde und die Erde bebte. Sie waren niedergeschlagen. Sie waren niedergeschlagen. Sie waren traurig. Sie waren betrübt. Und sie erkannten ihn nicht. Und wir finden noch einen weiteren Grund: falsche Hoffnungen. Ab Vers 19 lesen wir, und er sprach zu ihnen, was denn? Was ist denn geschehen? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Was sahen sie? Dieser Mann aus Nazareth, dieser Nazoräer, das war ein mächtiger Prophet. Er hat das Wort Gottes gepredigt. Und wir haben gehofft, wir haben wirklich gehofft, dass er es ist, der das Volk Israel befreit. Wir haben gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Erlösen heißt loskaufen, befreien. Nun, das klingt doch gut, oder? Das ist doch keine falsche Hoffnung, das ist doch richtig. Könnten wir es nicht genauso sagen? Nun, bei ihnen war es eine falsche Hoffnung, denn sie sprachen besser, als sie dachten. Sie glaubten, die Erlösung Israels ist die Befreiung von den Römern. Die Erlösung Israels durch diesen mächtigen Prophet ist, dass das Volk Israel wieder zu altem Glanz und Ruhm geführt wird, wie damals bei König David und König Salomo. Dass all diese Mühsal der Fremdbeherrschung und auch diese Mühsal einiger religiöser Lehrer, die doch nur ihr eigenes Wohl und ihren eigenen Stolz aufrichten, dass das einfach beseitigt wird und das Volk losgekauft wird aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft unter fremden und egoistischen und grausamen Herren. Aber dieser Jesus, Er wurde gekreuzigt, eben gerade von denen, von den Feinden, von denen sie erhofft haben, dass dieser Jesus sie befreien würde. Aber Jesus wurde gekreuzigt. Und das ist jetzt schon, das ist vor 3 Tagen geschehen, sagen sie. Falsche Hoffnung. Und sie sind niedergeschlagen und hoffnungslos und sie erkannten ihn nicht. Und dann haben sie träge Herzen zu glauben. Sie berichten, von den Frauen, die an dem Tag noch, hier an dem 3. Tag, sind sie zu den Jüngern gelaufen und haben gesagt, das Grab war leer. Und wir haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die haben gesagt, Jesus lebt. Und Jünger sind hingelaufen, andere Jünger von den 12 sind hingelaufen, haben gesehen, das Grab war wirklich leer. Und wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Das verwirrt uns nur noch mehr. Und wie antwortet Jesus? Vers 25, und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Das ist das, was im ganzen Alten Testament prophezeit ist. Und all diese Zeichen, die Frauen, die kamen, die Engelserscheinung, das leere Grab, es hätte sie doch bewegen müssen, zu glauben, zu vertrauen. Ja, das ist das, was Jesus selbst gesagt hatte. Die Feinde haben sich daran erinnert, dass er sagte, er würde auferstehen am 3. Tag. Und deswegen haben sie den großen Stein davor gerollt. Seine eigenen Jünger haben sich nicht daran erinnert, dass er dies gesagt hatte. Haben sich nicht daran erinnert, dass es das ist, was die Propheten von alters her geweissagt haben. Haben sich nicht daran erinnert, dass all diese Zeichen doch genau darauf hindeuten. Aber nein, sie waren zu träge, im Herzen zu glauben, zu vertrauen. Und sie erkannten ihn nicht. Nun fragen wir uns zweitens, warum sie ihn erkannten. Wie kommt es zu diesem enormen Kontrast zwischen dem Anfang unseres Textabschnittes, ihre Augen wurden gehalten und sie erkannten ihn nicht, und am Ende, wo es heißt, ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Wie kommt es? Nun, hier können wir uns sicher sein, es ist das Wirken Gottes, welches die Augen öffnet, welches sie erkennen lässt. Aber auch hier gibt es Mittel, gibt es Dinge, die Gott gebraucht, um ihnen die Augen zu öffnen. Und das erste ist, Auslegung des Wortes. Sie gehen mit Jesus und sie berichten ihm von all ihrer Hoffnungslosigkeit und von all diesen Fragen, die sie haben. Und er ermahnt sie, oh ihr Unverständigen, ihr habt zu träge Herzen, zu schwere Herzen, zu unbewegliche Herzen, zu kalte Herzen, um an das zu glauben, was Gott in seiner Liebe geoffenbart hat. Aber da bleibt er nicht stehen. Dabei bleibt Christus nicht stehen. Was macht er? Vers 27, und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Er hat ihnen das Wort Gottes ausgelegt. Er hat ihnen die Bibel ausgelegt, die Propheten. Er ist mit ihnen durch die Schrift gegangen und hat gezeigt, seht, hier ist vorausgesagt nicht nur die Herrlichkeit des Messias, nicht nur die Herrlichkeit des Erlösers, der sein Reich aufrichten wird in großer Kraft, Nein, auch von dem Leiden des Messias. Der, der für die Sünden seines Volkes dahingegeben wird, der geschlagen wird, als wäre er von Gott verflucht. Der, das stellvertretende Opferlamm für die Seinen wird. Und er legte es ihnen aus. Und dann ist es die Gemeinschaft mit Jesus selbst. Es ist nicht nur diese Information, die sie bekommen, sondern in Vers 29, da heißt es, und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Sie sehnten sich noch nach mehr Gemeinschaft. Bleibe bei uns. Bleibe bei uns. Und sie essen mit ihm. Und es ist interessant, sie laden ihn als Gast ein. Bleibe bei uns in dem Haus, dein Emmaus. Aber er wird der Gastgeber. Er ist es, der das Brot bricht. Er ist es, der den Segen spricht. Er ist es, der das Brot austeilt. Christus, er ist der Hausherr. Aber sie haben Gemeinschaft mit ihm. Und später sagen sie, und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war, am Brechen des Brotes, Vers 35. Gerade in dieser Gemeinschaft mit Jesus haben sie ihn erkannt. Da, wo sie daran erinnert wurden. Wir wissen nicht genau, was war es eine besondere Art und Weise, wie Jesus das Brot brach und sie konnten sich daran erinnern, so hat er es doch früher auch immer gemacht. War es die Weise, wie er gebetet hat, während er das Brot brach? Vielleicht. Wie er den Segen sprach. Das Gebet Jesu war so auffällig. Die Jünger haben niemals gefragt, Herr, lehre uns Wunder zu tun. Lehre uns auf dem Wasser zu gehen. Sie fragten, Herr, lehre uns beten. Oh, das war etwas Auffälliges bei Jesus. Lehre uns beten. Und er brach das Brot in der Gemeinschaft mit ihnen. Und es half ihnen zu erkennen, es ist der Herr. Es ist der Herr. Und zuletzt noch brennende Herzen. Und das ist so schön zu sehen. In Vers 32 heißt es, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Wie fand er sie vor? Mit trägen Herzen, unbeweglichen Herzen, kalten Herzen, schwerfälligen Herzen. Und er geht mit ihnen und er legt ihnen das Wort aus und es tut sich etwas. Nicht nur in ihrem Kopf, in ihren Herzen. Brannten nicht unsere Herzen. Oh, sie wurden erfüllt von einer Liebe, von einem Bewusstsein der Macht und der Gnade Gottes. Was in seinem Wort offenbar wird, was in seinem Wort aufstrahlt, aufleuchtet. Brannte nicht unser Herz. Es wurde lebendig in ihnen. Ihnen wurde heiß durch diese Wahrheit, die Christus ihnen verkündete über die Rettung, über die Gnade, die Gott verheißen hat, die so viel weiter hinausging als die höchste Hoffnung, die sie bis dahin hatten. Was ist das Reich Davids? Was ist der König Salomo? Siehe, hier ist mehr als Salomo, sagte Jesus einmal. Und wie wahr! Es ist die Hoffnung eines ewigen Reiches, eines unerschütterlichen Reiches. Und es ist die Hoffnung einer Befreiung, nicht von den Römern und nicht von falschen Gesetzeslehrern. Nein, es ist die Hoffnung der Erlösung aus der Sünde, aus dem Fluch, aus dem Gericht, aus der Hölle, aus der Gottesferne. Oh, was für ein Erlöser des wahren Gläubigen Israels. Brannten nicht unsere Herzen? Nun haben wir das nicht auch erlebt, wo uns die Wahrheit des Evangeliums wie einbrannte in unsere Herzen, wie es unser ganzes Leben geprägt hat, wie Gott seinen Stempel auf unser Leben drückte wie in heißes Wachs. Und wir gemerkt haben, von nun an gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist. Brannte nicht unsere Herzen? Ja, es ist notwendig zur Erkenntnis. Die Auslegung des Wortes, echte Gemeinschaft mit Jesus und eine Veränderung unseres Herzens. Neue Herzen, sagen die Propheten. Ein neues Herz, ein brennendes Herz, ein wiedergeborenes Herz. Das ist notwendig, um Christus zu erkennen. Und nun möchte ich noch auf einen dritten und letzten Punkt eingehen. Warum er unsichtbar wurde. Als ich vor ein paar Tagen diesen Text las in meiner stillen Andacht, da ist mir das so herausgesprungen. Vers 31, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und jetzt, was folgt darauf? Sie blieben noch die ganze Nacht und sprachen miteinander und aßen Brot und tranken Wein. Nein. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Merkwürdig, oder? Warum wurde er genau in dem Moment, als sie ihn erkannten, wo sie doch endlich mal richtig reagieren könnten, zu sagen, du bist Jesus, ha! Und weg ist er? Stellt euch mal diese Situation vor. Warum wurde er unsichtbar? Nun, ich stelle erstmal eine andere Frage. Als er unsichtbar wurde, sahen sie mehr oder weniger von Jesus? Haben sie in diesem Moment mehr oder weniger von Jesus gesehen als zuvor? Wisst ihr, gerade in dem Moment, wo sie ihn erkannten, hatten sie die Einsicht, die weit mehr war als alles, was ihre Augen vorher gesehen haben. Und in diesem Moment wurde er vor ihren Augen unsichtbar, aber nicht vor ihren Herzen. Ist das nicht so? Warum wurde er unsichtbar? Ich glaube, um die wahre Erkenntnis zu bewahren. Wie schnell verfällt man wieder in die alten Muster? Wir haben dich überhaupt nicht erkannt, aber jetzt können wir doch wieder so weitermachen wie vorher. Nein. Nein, jetzt, wo ihr erkannt habt, dass er es ist, der gestorben ist und der auferstanden ist, das verändert alles. Das verändert alles. Und Jesus bewahrte seine Jünger vor der Rückkehr zu den Äußerlichkeiten. Vor der Rückkehr in diese alten Gewohnheiten, wo man einfach nur auf das vertraute, was das Auge sah. Als Jesus vor der Himmelfahrt noch 40 Tage lang seine Jünger belehrte und immer mal wieder auch ihnen erschien, sodass sie ihn anfassen konnten. Wisst ihr, was die Folge war? Noch direkt bevor er in den Himmel aufgefahren ist, fragten sie ihn, ja, und wann richtest du jetzt dein Reich auf? Wann wirst du jetzt das Reich Israel wieder aufrichten? Das steckt so in uns Menschen. dass wir an das hängen, was greifbar ist, was sichtbar ist, was fühlbar ist. Und genau das überdeckt und überschattet so schnell die wichtigere Erkenntnis, die wahre Erkenntnis. In 2. Korinther 5, eine beeindruckende Stelle, Vers 15, da heißt es, ich lese Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Was ist die Schlussfolgerung? Daher, Vers 16, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Also natürlich, körperlich gemessen. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Könnt ihr euch vorstellen, da gab es Menschen, die haben gesagt, ja, wir haben Jesus gesehen mit unseren natürlichen Augen. Was willst du mir schon sagen? Du hast Jesus nie gesehen. Ich habe Jesus gesehen. Ich weiß ganz genau, wie er sich anhörte, seine Stimme. Ich habe sie gehört. Ich weiß ganz genau, was für Kleider er anhatte. Was willst du mir erzählen? Ich kannte ihn nach dem Fleisch. Und Paulus sagt, oh, das ist nichts. Wir haben erkannt, er ist es, der für uns gestorben ist und der für uns auferweckt worden ist. Wir haben erkannt, in ihm sind wir eine neue Schöpfung. Wir haben ihn erkannt als den wahren Erlöser unserer Seele. Oh, wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Diese Jünger zu Emmaus haben gerade in dem Moment, wo sie erkannten, es ist Jesus, haben sie mehr erkannt. Und darum wurde er unsichtbar, um sie in dieser Erkenntnis zu bewahren. Wir sind so schwach in unserer Natürlichkeit, in unserer Leiblichkeit, dass wir immer so wieder hingezogen werden zu den Äußerlichkeiten. Und doch, der Glaube ist gerade ein Glaube, der nicht auf das Schauen beruht, sondern auf das, was wir erkannt haben, geistlich. Und er wurde vor ihnen unsichtbar, um sie zur rechten Handlung zu führen. Wisst ihr, was passiert ist? Wenn Jesus sichtbar unter ihnen geblieben wäre, ich glaube, sie hätten nicht geschlafen, sondern sich die ganze Nacht mit ihm unterhalten und vielleicht erzählt, wie es ihnen ergangen ist und was sie früher erlebt haben und dergleichen. Aber was passiert hier in dem Moment, wo er vor ihnen unsichtbar wird und sie erkannt haben, wer er ist und ein bisschen die Tragweite von dem, was das bedeutet? Der gestorben ist, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt und er wird unsichtbar. Was passiert dann? Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete, Vers 32. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die mit ihnen waren, versammelt. Sie sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Sie gehen sofort zurück und sie verkünden den Herrn. Er wurde unsichtbar und sie wollen bezeugen ihre Erkenntnis all jenen, die ihn noch nicht gesehen haben. All jenen, die ihn noch nicht erkannt haben als den Auferstandenen. Und das ist die praktische Konsequenz und das ist so wichtig. Dieser Text spricht das Abendmahl nicht direkt an. Aber er lehrt uns etwas über das Abendmahl, das wir auch jetzt gleich feiern wollen. Nämlich, das Abendmahl, es soll in uns geistliche und gläubige Erkenntnis des Unsichtbaren fördern. Nicht Christi irdische, leibliche Erscheinung, soll unseren Glauben fördern. Und auch in seinem Dienst hat Jesus das immer wieder neu betont. Als eine Frau einmal ihm zurief, glückselig der Leib, der dich getragen hat, da antwortet er, glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Als ihm berichtet wurde, seine Mutter und seine Brüder, sie sehen nach ihm, sie suchen nach ihm, da entgegnet er, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Als seine Jünger so ganz traurig sind, weil er von Abschied redet, da ermutigt er sie und sagt, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht gehe, werde ich nicht den Beistand zu euch senden. Als Maria Magdalena den Auferstandenen umfassen will und halten will, da sagt er, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater gegangen. Seht ihr, wieder und wieder macht Jesus darauf aufmerksam, dass die wahre Erkenntnis mit dem geistlichen Verständnis beginnt. Und nicht an dem Äußerlichen hängt, nicht an dem Natürlichen hängt. Nicht Christus der Zimmermann, Christus der Lehrer, der Nazoräer, der Prophet allein, nein. Christus der Sohn Gottes, Mensch geworden, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Retter der Gläubigen. Wenn Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit, dann meint er nicht den natürlichen Leib, den er gesehen hat. Nein, er meinte gerade die Erkenntnis, die Gott geschenkt hat, als sein Herz brannte und er erkannte, das ist mein Herr, der wahre Erlöser Israels. Brot und Wein, wie wir es beim Abendmahl feiern, sie sollen uns sichtbar aufzeigen, was wir vorrangig und beständig geistlich vor Augen halten sollen. Gott ist so gnädig mit uns, so wie er auch gnädig war mit den Emmaus-Jüngern. Er brach das Brot und daran erkannten sie, nicht dass das Brot Christus war, sondern dass er Christus ist, der mit ihnen war, mit dem sie Gemeinschaft hatten. Und so schenkt uns Gott in diesem Mahl eine Hilfe, eine sichtbare Hilfe, das Unsichtbare in rechter Weise zu erkennen, das Geistliche im Glauben zu erfassen. Nicht ein Ikonenbild von Jesus ist es, das unseren Glauben wecken soll. Nicht die Vorstellung seiner menschlichen Gestalt, die so schnell die wichtigere Erkenntnis, die eigentliche Erkenntnis des Glaubens überschattet. In Galater 3 sagt Paulus, wer hat euch bezaubert, ihr unverständigen Galater, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nun, er hat nicht Pinsel und Stift und Papier benutzt, um Christus vor Augen zu malen, sondern durch die Predigt des Auferstandenen, des Gekreuzigten und Auferstandenen. Und er sagt, seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Wirklich? Dieses Brot und der Wein, sie weisen uns hin auf Christus, wie er in der ganzen Schrift verkündet ist. Und dieses Brotbrechen, es weist uns hin auf die geistliche Gemeinschaft, die wir mit dem Auferstandenen haben dürfen, der gesagt hat, siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Es drückt aus, wir haben einen Hausherrn, der weiß, uns zu versorgen. Und mit ihm sind wir verbunden. Und den Hang zum Fleischlichen, zum Natürlichen, das irgendwie mit natürlichen Prozessen zu verbinden ist, finden wir schon in den so unterschiedlichen und verbreiteten Lehren über die Substanz von Brot und Wein beim Abendmahl. Man will irgendwie den natürlichen Leib Christi damit verbinden, wenn auch unsichtbar. Aber es geht darum, den ganzen Christus zu erkennen beim Abendmahl. Den ganzen Christus, dessen Vergebung unserer Sünden durch sein Opfer am Kreuz unsere Herzen neu entflammen soll. Christus, der gestorben ist, Christus, der auferweckt worden ist, Gottes Sohn, der bei uns ist. Geistlich dürfen wir uns von ihm nähren, geistlich ihn erkennen als gegenwärtig unter uns. Und das soll unsere Herzen entflammen, sodass wir ihn freudig als Herrn und Gott bekennen, in Wort und in Tat. Dazu helfe uns Gott. Amen.